Ernährungssouveränität ist ein Konzept, das von dem internationalen kleinbäuerlichen Verband La Via Campesina entwickelt worden ist, als Gegenkonzept zu der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft, wo sie sagen, wir als Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, wir wollen selber entscheiden dürfen, was wir anpflanzen, welches Saatgut wir verwenden und wohin wir das verkaufen, unsere Produkte und in der Folge auch und was wir essen. Ja, weil wir zunehmend beobachten und wir bestätigen das, dass unsere ganze Landwirtschaft und auch unsere Ernährungsweise zunehmend durch Konzerne, durch Industrie bestimmt wird. Es gibt zunehmend diese globalen Lieferketten, also Produktion von Nahrungsmitteln, Herstellung, Anbau von Pflanzen oder Tierhaltung und Verbrauch, Konsum sind zunehmend entkoppelt. Man hat immer weniger Kontrolle darüber, was eigentlich in den ganzen Zwischenstufen passiert. Und das vergrößert letztlich dadurch, dass es eine große Konzentration des Handels und der Industrie in diesem Sektor gibt, vergrößert das die Macht dieser Konzerne und der Industrie und so, dass die letztlich kleinbäuerlichen Produzenten und Produzentinnen fast vorschreiben können, was die anzubauen haben oder anbauen sollen, weil sie sagen, wenn ihr nicht das und das erfüllt, unsere Bedingungen erfüllt, dann kaufen wir es nicht. Weil aber so eine starke Konzentration auf dem Markt vorhanden ist, sind kleinbäuerliche Betriebe oft eben darauf angewiesen, an diese Konzerne auch verkaufen zu können. Das ist das Grundproblem und da haben eben, da hat La Via Campesina als kleinbäuerliches Netzwerk eben dieses Konzept der Ernährungssouveränität dagegen entgegengesetzt, wo sie sagen, jeder soll eigentlich mitbestimmen dürfen, was er isst und wie es angebaut wurde und wie es gewachsen ist, unter welchen Bedingungen es gewachsen ist. Ja. Sodass sie ermutigen, und das ist übergeschwappt, das ist natürlich inzwischen ausgehend von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, aber inzwischen ja auch durchaus in Städte, in Menschen, die sowas nicht hauptberuflich machen sozusagen, sondern nebenbei, also das ganze Thema des Urban Gardening, von Gemeinschaftsgärten, solidarische Landwirtschaft, das sind eigentlich alles Folgen eben von diesem Konzept, aufbauend auf diesem Konzept der Ernährungssouveränität.
Also ein sehr umfassendes Konzept, das sich mit unserem täglichen Leben befasst. Der gegensätzliche Prozess, den haben wir jetzt gerade eher in Europa, beziehungsweise fast schon weltweit, bin jetzt auch noch durch TTIP oder andere Freihandelsabkommen noch verstärkt die Großproduzenten von Lebensmitteln bzw. von Rohstoffen besser bewertet werden bzw. mehr Geld verdienen können und dadurch mehr Macht haben innerhalb von Europa.
Genau, also die großen Agrarkonzerne und industrielle Landwirtschaft generell wird eben sehr stark von der Politik unterstützt, allemal von der EU, aber auch durch die Politik der Bundesregierung, wie wir eine Politik unseres Landwirtschaftsministeriums, aber eben auch jetzt am Beispiel dieses Workshop, dieses Konferenz des BMZ sehen, die auf Mengenproduktion setzen, die auf Exportwirtschaft setzen. Und sagen, wir müssen einfach und immer noch behaupten auch, dass sozusagen das Wohl der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung in der Industrialisierung der Landwirtschaft liegt. Unsere, wenn man sich das aber global betrachtet und genauer hinguckt, sieht man aber, dass diese Industrialisierung der Landwirtschaft vor allen Dingen extrem schädlich für die Fruchtbarkeit der Böden ist. Man beobachtet dann nämlich, dass die Mengen an Dünger oder an Pflanzenschutzmittel, Pestiziden immer wieder weiter erhöht werden müssen, um überhaupt die nötigen Ernten zu erzielen, dass die Bodenfruchtbarkeit abnimmt. Und dazu kommt dann eben diese wahnsinnige Ressourcenintensität, der hohe Wasserverbrauch, weil bewässert wird. Pestizide und Dünger werden oft auf Erdölbasis hergestellt. Großer Maschineneinsatz, die müssen da auch produziert werden. Und gleichzeitig einher geht damit natürlich auch ein Arbeitsplatzverlust in der Landwirtschaft. Immer mehr wird große Flächen nur mit Maschinen bearbeitet. Die ganze Industrie wird darauf ausgerichtet auch. Saatgut wird darauf ausgerichtet, dass es mit Maschinen ausgebracht wird. Wir haben dadurch eben letztlich auch eine Verödung ganzer Landstriche, weil bäuerliche Landwirtschaft, kleinbäuerliche Landwirtschaft dort nicht mehr rentabel gemacht werden kann. Damit die Folgen quasi ja nicht nur für die Landwirtschaft an sich so sichtbar sind, sondern wirklich auch für das ganze ländliche Leben, für die Dorfgemeinschaften, wo ganze Dörfer irgendwie veröden, immer mehr Höfe leer stehen und wir auch eben Gesetzesgebungen haben, die es Jungbauern und Jungbäuerinnen erschweren, überhaupt an Land zu kommen, weil teilweise eben die Preise für Landflächen nur nach dem macht das höchste Angebotssystem funktionieren und da eben große Konzerne natürlich im Vortreffen sind, weil sie mehr Kapital haben und eben auch gegebenenfalls höhere Preise zahlen können. Das heißt, dieses ganze, die Frage, das Konzept der Ernährungssouveränität ist eben genau das, wie Sie es gesagt haben, eben ein sehr umfassendes Konzept, was nicht nur sich auf die eigentliche Produktion von Nahrungsmitteln und die Art der Landwirtschaft richtet, sondern letztlich auch das ganze Leben in ländlichen Regionen mitbestimmt und beeinflusst.
Jetzt war ja das große Versprechen der industriellen Landwirtschaft, dass man mehr Nahrung erzeugt und dadurch Hunger auf der Welt unnötig macht, ist ja, glaube ich, immer auch noch nebenbei das Versprechen der Genmanipulation von Lebensmitteln. Das sehen Sie also nicht so, dass das durch die industrielle Landwirtschaft gegeben werden kann, sondern eher mit dem Konzept der Ernährungssouveränität.
Ich sag mal so, dass heute 800 Millionen Menschen hungern, ist ein absoluter Skandal, denn es werden genügend Nahrungsmittel produziert zurzeit, um alle Menschen auf der Welt satt zu machen. Die Menge an Nahrungsmitteln, die heutzutage pro Kopf zur Verfügung steht, ist heute höher als 1960. Und 1960 gab es weniger Hungernde als heute. Das ist also ein Paradox, was sich nicht mit einer einfachen Erhöhung der Produktion auflösen lässt, sondern es macht sehr deutlich, dass wir diese hohe Zahl an Hungernden weltweit haben aufgrund von politischen Gründen, weil diese Menschen diskriminiert werden, ausgegrenzt werden, verdrängt werden von zum Beispiel der Agrarindustrie. Wir als FIAN, wir treten ja sehr stark ein für das Menschenrecht auf Nahrung und sagen sehr stark, Regierungen, die diesen Menschenrechtspakt, den internationalen Menschenrechtspakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte ratifiziert haben, in dem das Menschenrecht auf Nahrung enthalten ist, sind dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ihr Recht auf Nahrung verwirklichen können. Durch aktives Leben, durch eigene Nahrungsmittelanbau, sei es als Landwirt, sei es auch nur vielleicht im eigenen Garten oder eben dadurch, dass man ein Einkommen hat, was es ermöglicht, dass ich mich ausreichend ernähren kann. Und Regierungen müssen dafür die nötigen Strukturen und Gesetze schaffen und müssen dafür zum Beispiel Konzerne, die uns dieses Ausübung dieses Rechts streitig machen wollen, in die Schranken verweisen, auch durch Regulierungen, durch Gesetze. Das passiert eben überhaupt nicht ausreichend. Deswegen ist die Zahl der Hungernden leider andauernd immer noch seit Jahrzehnten hoch. Und deswegen funktionieren auch diese ganzen hehren Ziele, die sich die Entwicklungspolitik setzt, wie zum Beispiel die Millenniumsentwicklungsziele, wo man sich auf der vorgenommen hatte, die Zahl der Hungernden in 15 Jahren zu halbieren. Das hat ja nicht geklappt. Und das macht eben alles Ausdruck davon, dass die Gründe politischer Ursachen sind. Also es geht um Macht, es geht um Kontrolle von Ressourcen, um Kontrolle von Land und Kontrolle von Märkten. Und Agrarindustrie versucht eben zunehmend, kleinbäuerliche Landwirtschaft diese Kontrolle streitig zu machen. Und sie sind dabei leider erfolgreich. Und deswegen brauchen wir eben so starke Konzepte, so ganzheitliche Konzepte wie das der Ernährungssouveränität auch und des Menschenrechts auf Nahrung, um dem etwas entgegenzuhalten.
Jetzt weiß man ja, dass im bäuerlichen Betrieb arbeitende Leute sehr streikbar sind. Man kennt die Bilder aus Brüssel mit den Traktoren und den brennenden Heuballen und solchen Geschichten. Bisher kommt trotzdem nicht so viel dabei rum, wo man merkt, dass es gibt diese Milchstreiks, wo man Milch in den Abfluss gießt und so weiter. Trotzdem ändert sich jetzt hier nichts und aus dem Ausland hört man sowieso keine richtige Vernetzung zwischen Kleinbauern, weil es natürlich sehr schwer ist. In den Gebieten, wo Kleinbauern tätig sind, ist meistens nicht so viel Internet oder sonst irgendwas.
Genau. Also für den globalen Süden ist das eben sehr zutreffend, dass dort eine oft sehr schlechte Infrastruktur ist, was eben auch die Kommunikationsmöglichkeiten betrifft. Es gibt ja auf der Ort oft ja noch nicht mal Strom. Also es ist einerseits richtig, was Sie sagen, dass man den Eindruck hat, es passiert nichts, es ändert sich nichts an der Situation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Aber ich würde es nicht so negativ sehen, denn wir, alle die sozusagen für den Erhalt und für den Ausbau kleinbäuerlicher Landwirtschaft eintreten, haben schon auch was erreicht. Also ich sag mal als Beispiel, dass all diese ganzen Proteste zusammen erreicht haben, dass die Exportsubventionen für Agrargüter aus der EU abgeschafft wurden. Das ist durchaus ein Erfolg, den wir alle zusammen erreicht haben. Das hat lange gedauert, das war nicht einfach. Und unsere weiteren Zielsetzungen sozusagen sind auch nicht einfach zu erreichen, das wissen wir. Aber es kommt eben dazu, dass Bauern, Kleinbauern auch in Deutschland sich zunehmend auch selber organisieren, um eben sich zu stärken gegenseitig gegen Industriemacht, ja, gegen Agrarindustrie und deren Zwänge, die sie Kleinbauern aussetzen, dass sie sich in Kooperativen zusammentun, dass sie eigene Weiterverarbeitungsunternehmen betreiben und dadurch selbst ihre Produkte vermarkten können, wie dass sie teilweise, es gibt Projekte, wo Bauern sich zusammentun und eigene Molkereien betreiben, um und dann ihre eigenen Produkte zu vermarkten und dann eben sich selber über, in Anführungsstrichen, sich selber eben auch einen ausreichenden Preis wie Milch zahlen können, weil sie kurze Vermarktungswege haben, weil es wenig Zwischenhändler gibt und weil natürlich auch mit zunehmend doch auch in der Bevölkerung, denke ich, ein Bewusstsein wächst, die Bedeutung von regional angebauten und produzierten Lebensmitteln, dass, wie wichtig das ist und welchen Wert die auch haben. Und dass sie oft eben zum Beispiel auch sehr viel nahrhafter sind als das, was die Agrarindustrie verkauft.
In den USA gibt es ja auch neue Konzepte wie diese Online-Vermarktung über Apps oder sonst irgendwas von Bauern direkt an vor die Haustür. Und eine andere Geschichte, die mir Ernährungssouveränitätskonzept auch auffällt oder einfällt, ist die Geschichte, dass Bill Gates, glaube ich, letztens irgendwie 100.000 Hühner versprochen hat an verschiedene arme Länder. Manche haben sie gerne aufgenommen. Bolivien hat gesagt, sie produzieren selber genügend Hühner, sie brauchen jetzt keine Geschenke von einem Milliardär. Aber ist sowas, wäre sowas eine bessere Entwicklungshilfe, dass man sagt, man organisiert irgendwelche einfachen Möglichkeiten, damit sich Kleinbauern selber versorgen können und versucht, die Exporte ein bisschen zu drosseln? Oder ist das noch zu wenig?
Also wir müssen auf jeden Fall erstmal wirklich weg von dem Gedanken der Monokultur und der industriellen Agrarproduktion. Wir müssen die kleinbäuerlichen Produktionen stärken. Das heißt, ein wichtiger Aspekt dabei ist, Kleinbauern brauchen ausreichenden Zugang zu fruchtbarem Land. Dafür müssen die Regierungen sorgen. Ja? In der Regel wissen Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, wie sie effektiv Lebensmittel, die in ihrer Region beheimatet sind, auch anbauen können. Das Wissen ist in der Regel vorhanden und es ist ja auch gar nicht so, dass mal Ernährungssouveränität heißt, wir wollen uns nicht belehren lassen, wir wollen nicht dazulernen. Es gibt ja immer auch neue Entwicklungen für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, aber wichtig ist, dass man das mit den Bauern zusammen überlegt und bespricht und sie einbezieht und nicht über ihre Köpfe hinweg solche Dinge entwickelt und entscheidet. Und das passiert eben in den letzten Jahren eben viel zu stark. Kleinbauer, Kleinbauerinnen direkte Vermarktungsmöglichkeiten zu verschaffen, kann gut sein. Ja, müssten sie selber entscheiden für sich, ob das für sie gut ist, ob ihnen das für ihren Lebensunterhalt hilft, ob das auch diese Art der agrarökologischen Produktionsweise vorantreibt, wo man eben nicht drauf setzt, die Umwelt mit Giften sozusagen niederzumachen, zu bekämpfen, sondern wo man sich einfach die Kräfte der Umwelt und der Natur eben zugute macht und zunutze macht für die Produktion von Lebensmitteln, für den Anbau von Nahrungsmitteln. Wichtig ist tatsächlich wirklich ganz, ganz grundlegend, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen einbezogen sind, aktiv einbezogen sind, gefragt werden, denn selbst wenn sie möglicherweise wenig formelles Wissen in unserem Sinne, Schulbildung, Universitätsbildung haben, sie kennen sich die Traditionen über die Möglichkeiten des Anbaus, über Funktionsweisen von ökologischer Landwirtschaft werden in der Regel doch über Jahrzehnte auch mündlich weitergegeben und die Mauern, ist auch meine Erfahrung, haben dieses Wissen und sie kennen es. Das heißt, das wäre eben sehr, sehr wichtig und deswegen auch unser Appell an das BMZ auch oder uns, sie sollen bitteschön stärker La Via Campesina und ihre Mitgliedsorganisationen an den Tisch holen und mit ihnen darüber sprechen, wie man Landwirtschaft weiterentwickeln kann, wie man mit ihrer Hilfe Hunger in den jeweiligen Ländern effektiv bekämpfen kann.